Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Liedermacher heißt unsere Reihe. Liedermacher gab es schon immer oder jedenfalls sehr lange, keine Ahnung wann das Lied erfunden wurde. Ich nehme an, da waren wir alle noch nicht auf der Welt. So. Menschen singen. Und ich dachte, so eigentlich ist das ja relativ eigentümlich. Ich meine, wir haben es daran gewöhnt, aber eigentlich ist das relativ eigentümlich, ein Wesen, das singt. Also das müsste eigentlich einen Außerirdischen, der uns besucht, erstmal interessant vorkommen. Menschen singen. C.S. Lewis beschreibt in seinen Chroniken von Narnia, es ist der erste Band, der noch nicht verfilmt wurde, ich weiß auch nicht, ob man den verfilmen wird, die Erschaffung einer Welt, Narnia eben, und dort wird diese Welt erschaffen durch einen singenden Löwen. Ein Löwe singt und dieses Lied lässt die Welt entstehen. Beim ersten Lesen fand ich das einigermaßen merkwürdig. Beim zweiten Lesen fand ich es schon fast logisch. Auf jeden Fall irgendwie wunderschön. Ein Lied als Grundlage, als Fundament, als Quelle von Leben. Kann man sich irgendwie vorstellen. Also singen, Menschen singen, irgendwie gehört das zu uns. Irgendwie hilft uns singen. Also es mag hier Leute geben, die sagen, ich kann nicht singen, mir hilft es nicht. Ja, mag sein. Manchmal singst du wahrscheinlich trotzdem, wenn keiner da ist. Aber die meisten würden sagen, es hilft uns. Zum Beispiel, wenn wir vor Freude platzen könnten, aber platzen finden wir relativ unangenehm, dann singen wir. Das war das Thema von letzten Sonntag. Thorsten hat darüber gesprochen. Hoffe ich jedenfalls. Ich war nicht da, aber ich nehme mal an, dass er das getan hat. Und jetzt heute ein ganz anderes Thema. Lieder helfen, auch wenn wir Schmerz zu überleben haben. Es geht heute ums Klagelied, um besungenes Leid. Ich habe gedacht, wahrscheinlich, hoffentlich, trifft das Thema heute gar nicht so viele von euch. Ja. Natürlich hoffe ich schon irgendwie, dass ich nicht über was rede, was für dich wurscht ist, aber ich hoffe irgendwie, dass ganz viele sagen, boah, mein Leben ist eigentlich gut im Moment. Und wenn du halbwegs gesund bist, wenn du weißt, dass Ende diesen Monats oder Anfang nächsten Monats, je nachdem, Geld überwiesen wird auf dein Konto von deinem Arbeitgeber, wenn du eine Beziehung hast und die ist nicht kaputt, dann gehörst du eigentlich schon zu Leuten, die sagen können, hey, boah, ich kann mich nicht beklagen. Heute geht's aber um Klagelieder. Und vielleicht kennst du diese Zeiten aus deinem Leben von früher oder diese Zeit wird auf dich zukommen oder du kennst Leute, die drinstecken oder du sagst, nee, ich bin gerade jetzt im Moment voll da drin, in Schmerz. Darum geht's heute jedenfalls. Und ich glaube mit Liedern und Schmerz ist es so, ohne Lieder würden Menschen so manches Leid nicht ertragen können. Ich glaube nicht, dass Lieder das Allheilmittel sind, aber ich glaube, ohne Lieder würde manches Leid kaum ertragbar sein. Wahrscheinlich hat Musik uns schon gerettet. Vielleicht sähe die Welt ohne Lieder x-fach schlimmer aus, als sie eh schon aussieht. Weil manchmal Lieder etwas sind, was Menschen vor dem totalen Untergang in ihrem Leid bewahrt. Okay, letzten Sonntag haben wir euch gefragt, was sind so die Lieder, die ihr singt oder anhört oder so, wenn ihr glücklich seid. Diesmal haben wir euch wieder gefragt. Übrigens, wenn du jetzt denkst, ich bin nicht gefragt worden, dann musst du den Blog abonnieren. Dann kriegst du das als Newsletter und wenn du den verpasst hast, schau einfach auch mal bei den letzten Blogs irgendwo, denn du kannst auch noch bei dieser Umfrage mitmachen für nächsten Sonntag. Aber auf jeden Fall, für diesen Sonntag haben wir euch auch gefragt, was sind die Lieder, die ihr hört, wenn das Leben wehtut. Und 2, 3, 4 haben wir mal davon rausgenommen und ihr seht sie hier. Liedermacher. Lieder, die Schmerz, ganz oft Tod oder Trennung, in anderen Breiten vielleicht auch Krieg, zu anderen Zeiten vielleicht auch Sklaverei, Unterdrückung, vertonen. So, irgendwie sind solche Lieder von besonderem Wert, obwohl man, je nachdem, weint, wenn man sie hört, tun sie einem auch irgendwie gut. Ich glaube, das ist so, weil sie dem eigenen Schmerz eine Form geben, aber eben eine Form. Also auch irgendwie einen Halt. Eine Form, die einen gleichzeitig irgendwie nicht abstürzen lässt. Ich glaube, das ist die Stärke von Klageliedern. Sie sind sowas wie eine Therapie, ein bisschen. Ja, das Lied hilft dir, das, was weh tut, irgendwie auszudrücken, oft mit Worten anderer, wenn du nicht selber Lieder schreibst. Und das darin auch irgendwie, diesen Schmerz darin auch irgendwie zu erleben oder sich daran zu erinnern oder ihn zu betrauern. Aber wie so ein guter Therapeut, der umsichtig ist, behält es dich dabei in der Hand und lässt dich nicht untergehen. So, darum haben Lieder, glaube ich, das Potenzial, uns in Leid irgendwie zu tragen. So, und solche Lieder gibt es auch in der Bibel. Und eines schauen wir heute an. Natürlich haben wir keine Melodie mehr von diesem Lied, aber es ist klar erkennbar ein Lied. Jedenfalls, wenn man die hebräische Bibel anguckt. Es ist eins von fünf Liedern, eine Fünfologie der Klagelieder. Das sind fünf Klagelieder im Alten Testament. Fünf Kapitel, fünf Lieder. 2600 Jahre alt und geschrieben mitten in einer Katastrophe. Und danach tausendfach gesungen. In Erinnerung an diese furchtbare Zeit, von der sich eine ganze Nation, ich würde mal fast sagen, bis heute nicht so richtig erholt hat. So, die historischen Fakten, damit ihr wisst, das ist vielleicht ja fürs Verständnis dieses Liedes wichtig, für euch persönlich vielleicht nicht so wichtig, aber die historischen Fakten solltet ihr ein bisschen kennen. Das Jahr 587/86 war das Jahr, in dem Jerusalem und das Land Juda von einem Heer des Großreiches Babylon, man muss sagen, fast vernichtet wurde, platt gemacht wurde, total. Also nicht nur erobert, sondern wirklich platt gemacht. Und es hat sich, diese Nation hat sich, kann man fast sagen, nie wieder so ganz zu diesem vorherigen Glanz aufgerappelt. Also das war ein richtiger Einschnitt. Kurz die historischen Fakten kann man nachlesen im zweiten Königebuch, im letzten Kapitel, weil danach war die Geschichte war dann erstmal zu Ende erzählt. Ja? Da gab es dann keine weiteren Kapitel mit Königen mehr und so. Das Königreich Juda hatte sich geweigert, vor der Großmacht Babylon im Osten einzuknicken, Tribut zu zahlen, sich abhängig zu machen und so weiter. Man hatte daran geglaubt, sich behaupten zu können, obwohl man natürlich viel kleiner war. Das hatte gegen die Assyrer 150 Jahre vorher ganz gut geklappt. Okay, das Nordreich haben die Assyrer damals erobert, aber mit dem Nordreich konnte man eh nicht so gut. Und überhaupt, das wahre Israel, ja, das wahre Volk Gottes, das ist ja hier im Südreich. Hier ist Jerusalem, hier steht der Tempel. Ja, so. Also man glaubte, man wähnte sich auch irgendwie auf der guten Seite der Macht. Gott ist mit uns. So. Jerusalem ist heiliger Boden. Hier schlägt das Herz der Nation, die Gott erwählt hat, die er seinen Augapfel nennt. So. Er würde nicht zulassen, dass die Babylonier, so, und dann passierte genau das, was er da doch eigentlich nicht zulassen würde. Die Babylonier rücken an, sie schütten dann Wälle auf, belagern diese Stadt monatelang. Irgendwann kommt der Hunger, irgendwann kommt der Durst, der kommt wahrscheinlich vorher. Das Elend, die Moral bricht. Irgendwann bricht auch die Stadtmauer. Die Soldaten treffen in dieser Stadt auf kaum Widerstand. Der König und seine Leute fliehen noch, werden gefangen wie die Hasen. Und dann wird diesem Volk und seiner Geschichte praktisch ein Ende gesetzt. Damals jedenfalls sah das sehr, sehr, sehr danach aus. Stadtmauer wurde komplett eingerissen, die Häuser abgefackelt, aber alle, die Schätze geplündert und der Tempel zerstört. Und das war das Schlimmste. Eigentlich für die jüdische Seele schon undenkbar, dass Heiden, die Babylonier, überhaupt einen Fuß in diesen Tempel setzen. Aber sie tun nicht nur das, sie schmelzen die ganzen heiligen Gerätschaften da ein, sie brennen den Tempel nieder. Er existiert nicht mehr. Da, wo Gott unter Menschen wohnt, dieser Ort. So. Damit war dem jüdischen Volk quasi das Herz rausgerissen. Die Bevölkerung wird dann verschleppt. Es beginnt die Zeit des Exils. Und nur ganz wenige aus der Unterschicht werden dagelassen, sozusagen, um die Felder zu bestellen für die Besatzer. So, ein Statthalter wird eingesetzt und so weiter. Aber das Land wird erstmal, also diese Nation wird aufgelöst, quasi. So, und kurz nach diesen Ereignissen entstehen diese Lieder, diese fünf. Man weiß nicht hundertprozentig genau, wer hat sie eigentlich geschrieben. Vieles spricht für Jeremia, weil die Sprache so ein bisschen ähnlich ist und weil es würde zu ihm passen, der Prophet sozusagen, der in dieser Stadt vorher gesagt hatte, Leute, die Babylonier werden uns platt machen. Das wird passieren. So, man hat ihn dafür ausgelacht oder Schlimmeres. Er hat das praktisch vorausgesehen. Und es spricht viel dafür, dass er auch diese Klagelieder dann geschrieben hat. Aber sicher weiß man es nicht. Wenn ihr die ersten beiden Lieder hören würdet, dann würdet ihr quasi vor eurem inneren Auge einen Mann durch diese zerstörte Stadt stolpern sehen. Es riecht noch nach Brandgeruch in der Luft, liegt noch in der Luft, ja. Leichenteile liegen herum, Mütter suchen ihre Kinder, überall Verletzte, leere Augen, wie man sich das vielleicht irgendwie vorstellt als Würzburg hier vor 70 Jahren zerstört wurde. Ja, so, er stolpert dadurch und besingt das, was er da sieht. Ihr würdet Männer hungern sehen und Frauen weinen hören und eine ganze Stadt geschändet und verbrannt. So, und vor allem ein Volk ausgelöscht. Und zwar nicht irgendein Volk, das Volk Gottes. Das ist die große Frage hinter diesen Liedern. Ja? Wenn wir Gottes Volk, wenn Gott existiert, warum dann das? So. Und vielleicht, für viele heute, die leiden und die gleichzeitig glauben, ist das eine große Frage. Warum? Das kommt praktisch für die glauben, kommt die Frage nach dem, wie kann Gott das zulassen, noch oben aufs Leid drauf. Warum? Wenn Gott sich nur einen Funken interessiert, warum? Wie kann das passieren? So, dann kämpfst du nicht nur über Leben oder ums, ja, es muss ja nicht um dein Leben gerade gehen, aber du kämpfst nicht nur dagegen, sondern irgendwie kämpft auch dein Glaube ums Überleben. So, und das dritte Lied, das schauen wir jetzt mal an und das versucht dieser Frage irgendwie so ein bisschen zu begegnen. Auf eine merkwürdige Weise, ehrlich gesagt. Ich habe eigentlich vorgehabt, über das ganze Lied zu predigen, aber nach der Hälfte gemerkt, boah, ich komme nicht durch, das ist viel zu lang. Ich komme aber bis zu dem wichtigsten Vers, der entscheidend ist in diesem Lied und von dem ich hoffe, dass er euch irgendwie hilft. So, dieses dritte Lied ist auch deshalb gut, weil es das Leid jetzt irgendwie individuell beschreibt. Es tut so, als ob das Leid nur einem passiert sei. Ja? Und es nimmt Bilder für das, was da passiert ist, sodass man es vielleicht leichter auf sich übertragen kann. Die wenigsten von euch sind irgendwie Kriegsversehrte oder haben ihr Haus ist abgebrannt. Ja? So. Aber du kannst, glaube ich, dieses dritte Lied relativ leicht auf dein Leben übertragen. So, und jetzt gehen wir diese Verse einfach durch. Hier sind die ersten drei. Ich bin der Mann, der viel gelitten hat und unter den zornigen Schlägen des Herrn. Ich bin es, den er vor sich hertrieb, immer tiefer in die dunkelste Nacht. Immer nur mich traf seine Faust, Tag für Tag, ohne einzuhalten. So, hört sich nicht an wie ein Lied? Klar, man erkennt in der deutschen Übersetzung nicht mehr den Rhythmus. Und man erkennt auch nicht mehr, dass sich das reimt. Es reimt sich allerdings auf eine komische Art und Weise, nämlich vorne, nicht hinten an den Versen. Also es gibt 22 Strophen. Jede Strophe hat drei Verse, also 66 Verse. Und wenn ihr das Lied auf Hebräisch hören oder sehen könntet, würdet ihr merken, immer der erste Buchstabe der ersten drei ist gleich. Und zwar in der ersten Strophe das hebräische A, Aleph. In der zweiten Strophe B, beginnt jeder Vers mit B. In der dritten Strophe C. Also da ist eine Systematik drin, ja. Das hört man natürlich in der deutschen Übersetzung nicht mehr. Das ist aber wichtig zu wissen, weil das sind gestaltete Worte. Da kotzt ihn nicht einfach einer aus, was ihm gerade so durch den Kopf geht, sondern da hat jemand bewusst Worte so geformt, Leid kunstvoll in eine Form gegossen sozusagen. Und ich finde das wichtig. Das hat man gemacht zum einen, damit es gab keinen iPod, ja, man konnte sich das nicht einfach anhören. Man musste sich das merken, dieses Lied. A, 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 B, 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 C, C, C. Kann man nicht leichter merken, den Inhalt. Aber geformte Sprache kann auch besser Halt geben. Kann auch besser Halt geben. Dir helfen, den Schmerz zu fühlen, aber darin nicht unterzugehen. So, also ihr müsst euch nur behalten, das ist irgendwie, hört man im Deutschen nicht mehr, aber das ist geformte Sprache. Das ist allein schon deshalb irgendwie bedeutsam, weil Lieder, die ich singe, die mein Leid besingen, sind immer Lieder, die auch andere singen. Und allein das, ich bin nicht der Einzige, ist schon hilfreich, rettet manchmal schon vor dem Untergehen. Okay, so, aber jetzt gehen wir diese Verse durch und lassen diese Bilder ein bisschen auf uns wirken, die er benutzt, um Leid zu beschreiben. Das tut ein bisschen weh, das ist nicht schön, aber wir gehen den Versen mal nach. Also nochmal, ich bin der Mann, der viel gelitten hat unter den zornigen Schlägen des Herrn. Ich bin es, den er vor sich hertrieb, immer tiefer in die dunkelste Nacht. Immer nur mich traf seine Faust, Tag für Tag, ohne einzuhalten. Ich-Perspektive. Als ob er der Einzige wäre, ne? Der hier irgendwie gelitten hat. Dabei ist eine ganze Stadt verbrannt. Aber das passt schon so. Grönemeyer singt auch ich. Und Tausende singen mit. Machen diese Ich-Worte zu ihren eigenen. Wenn man leidet, dann ist man zwangsläufig ziemlich bei sich. Und das ist auch okay. Dann ist man zwangsläufig ziemlich bei sich und das ist auch okay. Scheiße, mich hat es getroffen irgendwie. Ja, andere auch vielleicht, aber mich hat es getroffen. So, und die ganz große Frage, die ich eben gesagt habe, die wird in diesem Lied auf eine merkwürdige Weise beantwortet. Und zwar gleich zu Anfang, ne? Warum kann Gott das zulassen, dass es mich so trifft? Und die Frage wird hier so beantwortet. Wo ist Gott in dem Allen? Naja, er ist es, der mich schlägt. Ja, der prügelt auf mich ein. Der treibt mich ins Dunkel. Das ist sehr fremd, ne, für uns. Und vielleicht denkst du jetzt, darf man das überhaupt so über Gott reden? Darf man ihm das in die Schuhe schieben, wenn mir das Leben wehtut? So, mir gefällt an der Bibel, dass sie ganz selten fragt, darf man das? Vielleicht hätte der Autor gesagt, ja, was darf man das? So fühlt es sich an. So ist es doch. So fühlt es sich an für mich. Deswegen schreibe ich das. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du schon mal so tief drin hingst, dass du sagen würdest, und wenn du ein Mensch bist, der gleichzeitig an Gott glaubt oder versucht hat, an Gott zu glauben in dem Leid, ja, dass du sagen würdest, ah, so fühlt es sich an. Weil ich glaube, dass Gott mich mag und auf mich aufpasst, ja. Und jetzt passieren solche Dinge. Irgendwie fühlt es sich genau so an. Man traut sich das nur nicht zu sagen. Oder eine Doktorarbeit über das Leid würde man vielleicht auch nicht so schreiben, ja, das Leid kommt von Gott. Aber wenn man drinsteckt und trotzdem sagt, ich glaube, Gott hat die Kontrolle darüber, über das, was passiert, dann fühlt es sich so an, als ob er das wäre. So ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr euch da reinfühlen könntet. Jedenfalls, wenn es so ist, das ist das, was ich sagen will, dann darf man sowas sagen. Also das steht in der Bibel. Scheint man so zu dürfen. Dann darf man sowas singen. Okay, und die nächsten Strophen, das wird jetzt krass, beschreiben Gott geradezu als brutalen Täter. Ja? Und so geht das Lied so richtig in den Keller, jetzt emotional meine ich. Ja? Und ich glaube, wir sollten ihm mal darunter in den Keller folgen. Also, er lässt meine Haut und mein Fleisch zerfallen und zerbricht mir alle meine Knochen. In dieser Katastrophe, ne, sind ja buchstäblich Leute verhungert. Oder es sind ihnen die Knochen gebrochen worden. Aber das ist auch ein Bild gleichzeitig für das, wie man sich fühlt, wenn man so richtig leidet. Ja. Es zehrt einen aus, das zermürbt. Von allen Seiten schließt er mich ein und umstellt mich mit Bitterkeit und Qual. Vielleicht steckt hier hinter auch wieder die Belagerung, ne, von allen Seiten eingeschlossen. Du kommst da nicht raus. Es tut weh, aber du kannst es nicht ändern. Du kannst nicht fliehen irgendwie. In Finsternis lässt er mich wohnen, wie die, die schon seit langem tot sind. Er hat mich ummauert und in Ketten gelegt. Aus diesem Gefängnis gibt es keinen Ausweg. Ich kann um Hilfe schreien, so viel ich will. Mein Rufen dringt nicht an sein Ohr. Ich frage nochmal, darf man so über Gott reden? Sowas steht in der Bibel? Fragezeichen. Ja, vielleicht sollte da doch eher stehen, sowas wie, wenn du leidest und auch wenn du Gott nicht spürst, natürlich hört er dich. So. Ja. Mag sein, aber der hier ist ehrlich. Und genau so stimmt es, wenn man Schmerz in Worte fasst und das Gefühl hat, Gebete ändern aber nichts, dann fühlt sich das so an, es kommt nicht bei ihm an. Es kommt nicht bei ihm an.
Er hat mir den Weg mit Steinen versperrt, so dass ich ständig in die Irre gehe. Also wirklich ein krasses Gottesbild irgendwie, ne? So, und jetzt kommt die härteste Anklage, finde ich. Die ist schon sehr abgründig, es wird es noch steiler. Wie ein Bär hat er mir aufgelauert, wie ein Löwe aus dem Hinterhalt. Er hat mich vom Weg heruntergezerrt, dann hat er mich zusammengeschlagen. Er hat den Bogen auf mich angelegt und mich als Ziel für seine Pfeile benutzt. Ich habe noch selten so jemand über Gott reden hören. In der Bibel findet man das aber. Hiob zum Beispiel. So. Und genau so haben diese Menschen das vielleicht auch erlebt, ne? Also möglicherweise, eine Theorie ist, hinter diesen Versen steckt vielleicht ein Soldat, weniger ein Prophet, mehr ein Soldat, ja, der das so erlebt hat, Pfeile und so. Auf jeden Fall, als die Soldaten kamen und man auf Gott vertraute, ja, da passierte genau das. Man war ihnen plötzlich ausgeliefert wie Raubtiere und es wäre, als hätte man Gott persönlich zum Feind. So, sowas hier, ne, sagt man natürlich nicht, wenn das Leid aus einer missglückten Mathe-Klausur besteht oder aus Knieproblemen. So, das ist mir schon klar. Aber wenn es richtig fett kommt, und ich wünsche jedem von euch, dass das in eurem Leben nicht passiert, aber es passiert manchmal. Also wenn dir Lebenskraft schwindet, wenn es Monate, Jahre dauert, wenn eins ums andere passiert, so, dann kannst du das vielleicht nachfühlen. Die nächsten zwei lese ich einfach mal vor, ohne sie zu kommentieren. Weil im Prinzip das alles Bilder sind, die immer das Gleiche beschreiben, so ein bisschen, ne? Pfeil auf Pfeil hat er abgeschossen und mir den Rücken damit durchbohrt. Die Leute meines Volkes lachen mich aus, täglich singen sie ihren Spott über mich. Hier könnte man meinen, vielleicht doch Jeremia, denn das Volk machte sich schon vorher immer wieder über ihn lustig, so ein bisschen. Er gab mir die bitterste Kost zu essen und ließ mich bitteren Wermut trinken. Er hat mich in den Staub gedrückt und mich gezwungen, Kies zu kauen. Das ruhige Leben hat er mir genommen. Ich weiß nicht mehr, was Glück bedeutet. Ich habe keine Zukunft mehr vom Herrn. Ist nichts mehr zu erhoffen. So, also mit zig Bildern wird beschrieben, ich bin am Ende. Und irgendwie ist es Gott, der mich fertig gemacht hat. Und ich habe keine Zukunft mehr. Und so weit unten hier, waren wahrscheinlich noch nicht viele von uns. Aber einige schon. So, was kannst du aus dieser Abwärtsbewegung, dieses harten Liedes mitnehmen? Das ist noch nicht alles, was ich heute sagen will, ne? Aber jetzt mal, was kannst du aus dieser Abwärtsbewegung, dieses harten Liedes mitnehmen? Ich glaube, es ist das, wenn es dir scheiße geht, dann sag es. Nenn es beim Namen. Wer leidet, muss seine Worte nicht abwägen. Und wenn du dich von Gott vermöbelt fühlst, ob das jetzt so ist oder nicht, aber wenn du dich so fühlst, dann sag es. Man muss Gott nicht in Schutz nehmen. Jedenfalls tut dieser Text es nicht. Bis dahin. So, dieses Lied wurde in Gottesdiensten gesungen, ne? Weiß ich nicht, ob wir so ein Worship-Lied hier mit solchen Texten. Offensichtlich war man damals der Meinung, man darf so über Gott reden. Offensichtlich ist es gesund, weil es ehrlich ist. So, aber jetzt, das Lied ist ja nicht vorbei, zum Glück, ne? Jetzt kommt etwas Krasses. Eine Veränderung, und die ist wichtig, sonst glaube ich, würde ich das Ganze nicht mehr für gesund halten. Jetzt kommt etwas Krasses. Bisher hilft ja dieses Lied nur, sozusagen Schmerz auszudrücken, und das ist wichtig, und ganz runterzugehen, und ich glaube, manchmal muss man das ganz runtergehen. Solche Lieder helfen dabei, aber das allein wäre noch zu wenig. Man muss solchen Liedern dann auch den ganzen Weg folgen. So. Da unten sozusagen, da muss man quasi hin vielleicht, ja, wenn es so schlimm ist, aber da sollte man nicht bleiben. Das ist das Entscheidende. Und jetzt in Vers 19 und 20, da ändert sich was. Dieser Fall, der bremst ab. So. Bin ich da schon? Nee. All dieses rastlose Elend zu denken ist Gift für mich. Und macht mich bitter. Doch immer wieder muss ich daran denken und bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Also hier ist irgendwie der Punkt, wo der Typ irgendwie sich ein bisschen zurück und sich mal von außen anschaut, ja, so ein bisschen jedenfalls. Und irgendwie sagt, irgendwie muss ich auch wieder rausfinden aus dieser Talfahrt. Allerdings, ich kann nicht anders, das Leid hat mich so gepackt, ich hat meinen Blick so gefangen, ich sehe nur noch Leid, aber irgendwie sieht er hier, es ist nicht gut für mich auf Dauer. Es ist Gift für mich, nur noch das Leid zu sehen. So. Es gibt eine Zeit zum Weinen und zum Schreien, aber irgendwann muss das auch mal enden. Sonst werde ich depressiv, sonst versinke ich da drin. So. Ich verbittere. Ne? Und das passiert tatsächlich auch mit Menschen. Teilweise. So. Also das ist so entscheidend, dass du im Schmerz irgendwann auch damit rechnest, da komme ich auch mal unten an und da geht es auch wieder hoch. Da gibt es eine Kurve zu kriegen. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo es die Frage ist, stürze ich ab oder kann ich wieder Licht sehen? Ich glaube, dass es diesen Punkt gibt, wo du entscheiden kannst, jetzt soll es wieder aufwärts gehen. Ich meine emotional, ne? An dem äußeren Leid kannst du ja vielleicht nichts ändern, aber emotional will ich wieder Hoffnung schöpfen. So, ich habe gedacht, als Eltern kennt ihr das vielleicht von euren Kindern, als sie noch klein waren. Die haben geweint manchmal, als ob die Welt untergeht. Und du, ich meine, als Eltern wusstest du, es ist nicht ganz so ernst, aber diese kleine Welt ging unter und du konntest mit nichts das irgendwie aufhalten, mit Argumenten, mit weiß ich, nichts schien zu helfen. Manchmal war das so. Du denkst, ey, ich kann diese Welt nicht mehr retten. Da dieses Kind weint und weint und weint und bis es irgendwann zu Ende geweint hat. Und dann tauchen sie wieder auf und hören auf und langsam kommt das Lachen wieder. So. Also wie wenn es einen Punkt gäbe, wo man sagen kann, jetzt ist auch zu Ende geklagt. So. In diesem Lied jedenfalls passiert das. Und jetzt kommt der wichtigste Part dieses Liedes, sozusagen der Wendepunkt, der vielleicht für dich, wenn du jetzt im Schmerz steckst oder irgendwann im Schmerz stecken solltest, eine Hilfe sein kann. Es ist sozusagen der Tiefpunkt des Liedes, aber der Tiefpunkt in dem Sinne, dass es da wieder aufwärts geht. Wie so das Fundament, auf dem man wieder nach oben gehen kann. Es ist sozusagen der hellste Vers in diesem ganzen Lied. Hier sagt er ja noch, ne, ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Und jetzt fragt man sich, ja, was denn? Was ist das? Ja? Wäre nett zu wissen, wenn man so richtig am Arsch ist. Jetzt vorgestern hat ein lustiger Engländer gesagt, wie Sie das ausdrücken, ja, wenn wir sagen, es ist so richtig, dann sagte er, Moment, when the shit hits the fan, wenn die Scheiße den Ventilator trifft. Das ist der Tiefpunkt, so. Welch ausdrucksstarkes Bild, ne? When the shit hits the fan. Ja genau, was bringt dann Hoffnung zurück? So, und dann kommt diese Verse hier. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. So, what? Also mein Freund, jetzt hast du aber innerhalb von Sekunden deine Meinung über Gott mal eben um 180 Grad gewendet, ne? Das nimmt man dir nicht ab, könnte man ja sagen. Wenn du eben noch wilde Tiere, Pfeile, so Staub fressen und jetzt Güte, Erbarmen, Liebe. Man muss im Sinn haben, das ist gestaltete, geformte Sprache. Ein Lied, das hat jemand mit langer Überlegung geschrieben. Und er tut nichts unüberlegt. Ach nee, ich hab's mir doch anders überlegt. Gott ist doch anders. Fiel mir erst in Strophe 18 ein oder was. Sondern da nimmt dich ein Lied an die Hand und sagt, ich führe dich durch diesen Schmerz und auch durch die Klage und das darfst du, aber ich will dich an einem Punkt auch überraschen. Und das hier ist ja überraschend, ne? Das geht ja wie so ein Blitz da rein. Passt überhaupt nicht dahin. Schockiert einen fast. An einem völlig unpassenden Ort. Irgendwie kann sagen, mitten in einer Trümmerstadt redet jemand plötzlich davon, Gott ist gut. So, passt nicht hierher und zwar mit Absicht. Mit Absicht. In das tiefste Dunkel fällt praktisch plötzlich so ein Lichtschimmer rein. Und die Frage ist, wenn dieser Lichtschimmer da reinfällt, willst du jetzt mit deiner Klage untergehen oder willst du neue Hoffnung schöpfen durch diesen Lichtschimmer? Erreicht dich diese Wahrheit wieder? Gott ist immer noch Gott. Und er ist immer noch der gleiche. Du kennst ihn doch vielleicht von früher. Er ist immer noch treu, immer noch Liebe, jeden Morgen. Und er sagt ja hier, dass du überhaupt noch lebst, allein darin liegt ein Funken Hoffnung, dass Gott anders ist als der, den du am Anfang beschrieben hast da. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Um diesen Vers da, von Gottes Güte kommt, dreht sich das ganze Lied. Man kann sagen, auch die ganzen 5 Lieder, ja, drehen sich eigentlich, das ist eigentlich der Mittelpunkt der Klagelieder. Eigentlich sogar dieses Wörtchen da, Güte. Im Hebräischen steht da Chesed, das heißt nicht nur Güte, das heißt auch Gnade. Das ist ein Riesenwort in der hebräischen Sprache, was Gott beschreibt. Ja, auf dieses Wort sozusagen will das ganze Lied hinaus. Als Leidender das wieder in den Blick zu kriegen. The shit hits the fan, aber Gott ist immer noch Gott. Und das ändert alles, hat dieser sympathische Engländer am Freitagabend zu mir gesagt. So, was sonst kann dich da sonst rausholen? Was sonst kann dich aus Leid rausholen? Als dieses Wissen, Gott ist immer noch Gott. Und zwar ein gütiger, gnädiger, liebevoller Gott. Und wenn dann deine Welt zusammenbricht und das Einzige ist, was noch wahr ist, dann bricht deine Welt nicht zusammen. Das ist im Prinzip der Hoffnungsschimmer. Okay, wir schauen jetzt, ich bin jetzt eigentlich schon am Kernpunkt und fast am Schluss. Ja. Wir schauen jetzt noch ein paar Verse weiter, fast ein bisschen einfach der Vollständigkeit halber. Das hier ist aber schon die Message. Die ist sehr simpel, ich weiß. Ne? Aber ich glaube, wenn sie dich erreicht im Leid, dann kann sie vielleicht nicht die Tür aufreißen und alles ist gut, aber eine entscheidende Wende einleiten. Okay, wir schauen noch ein paar Verse weiter, was er dann daraus folgert in seinem Lied. Und jetzt geht das so stufenförmig so ein bisschen hoch. Ja? Vielleicht nicht so steil, wie ich es hier eingezeichnet habe, aber diese Strophen, die folgen sozusagen diesem Licht, was da angezündet wurde. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Darum ist das Beste, zu schweigen und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Für jeden Menschen ist es gut, wenn er schon früh gelernt hat, Last zu tragen. Das klingt nicht gerade lustig, ne? Last tragen. Aber das ist so eine praktische Konsequenz. Wenn Gott Güte ist, dann werde ich das tragen und werde auf seine Hilfe warten. Ich werde nicht aufgeben, ich werde auf ihn warten. Ich lese jetzt die anderen Sachen nur noch kommentarlos vor. Wenn der Herr ihm etwas auferlegt, soll er für sich allein bleiben und schweigen. Er soll seinen Mund auf den Boden pressen, vielleicht ist doch noch Hoffnung auf Hilfe. Dem, der ihn schlägt, soll er die Backe hinhalten und alle Schmach und Schande auf sich nehmen. Der Herr verstößt uns nicht für immer. Auch wenn er uns Leiden schickt, erbarmt er sich doch wieder über uns, weil seine Liebe so reich und groß ist. Es macht ihm selbst keine Freude, seinen Kindern Schmerz und Kummer zu bereiten. Alle Gefangenen in unserem Land wurden getreten und misshandelt. Unter den Augen des höchsten Gottes wurden sie um ihre Rechte gebracht. Unschuldige wurden verurteilt. Und das soll der Herr nicht gesehen haben? So, und dann geht das noch, ich glaube, wir sind hier erst an der Hälfte des Liedes, dann geht das noch weiter und er entfaltet dann schon auch nochmal den Blick auf das eigene Versagen dieses Volkes, weil für ihn ist da tatsächlich ein Link, ja. Also, unsere eigene Schuld hat uns hier reingebracht, so. Und in diese ganze Katastrophe geführt. Ihr könnt es ja zu Hause mal nachlesen. Das wird dann auch nochmal ziemlich menschlich. Ganz zum Schluss wünscht er dann einfach den anderen nochmal Rache. Also, sich selbst gegen die anderen, ja. So. Also, das bleibt schon ziemlich, ja, wie Menschen, die leiden, eben sind. Echt. Dieses Lied malt nicht rosarot, aber es versucht, diese zwei Wahrheiten zusammenzubringen. Ich leide und Gott ist gut. Und wie kann ich daraus in meinem Leid Hoffnung schöpfen? Aus diesen zwei fast sich widersprechenden Dingen. Ja? Das Volk, unser Volk geht unter, der Tempel ist kaputt und Gott ist trotzdem noch da. Wie können wir das denken? Wie können wir damit leben? So. Und weil ich das glaube, hoffe ich und vertraue ich weiter, auch wenn das schwer ist. Aber auf diesem Fundament hier unten liegt meine Hoffnung. Auf diesem Fundament liegt das ganze Lied. So, Schlussgedanke. Dieses Lied, diese Bewegung darunter erinnert irgendwie an Jesus. Auch dieses Ich bin es, ne, der von Gott geschlagen und so. Christen haben später bei diesem Lied gedacht, oh, das könnte man Jesus in den Mund legen, diese Worte. Ja? Ein Mann, der diese Kurve nach unten geht und am Kreuz leidet und fast verzweifelt und sich von Gott verraten fühlt und am Kreuz sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Könnte man wieder sagen, darf man so über Gott reden? Ja. Und dann stirbt und aufersteht. Christen haben gesagt, sagen bis heute, gerade in diesem Kreuz, ja, dem Schlimmsten, liegt unglaubliche Hoffnung. Gerade in diesem Kreuz zusammen mit Auferstehung liegt unglaubliche Hoffnung, also in dem Schmerz. Hier kommen irgendwie Leid und Liebe Gottes zusammen. Im Kreuz kann man das zusammendenken. Denken vielleicht nicht, erleben. So. Wenn man Jesus betrachtet, dann kann man vielleicht sagen, Gott ist wirklich so hier. Gott ist wirklich so. Wenn ich Jesus anschaue. Allerdings, und da hat das Lied irgendwie recht, bleibt mir dann nicht viel als aushalten und auf Gottes Hilfe hoffen, warten. Ja. So. Im Advent tut man das, ne? Warten. Und letztlich könnte man sagen, Advent, ja, oh, kann man das überhaupt sehen, ist im Prinzip diese Bewegung hier. Gott, der reinkommt in unseren Schmerz, um uns das hier zu zeigen. So. Vielleicht ist dieses Bild hier vorne ein Bild für Advent. Ich warte, dass Gott in meine Welt kommt und etwas ändert. Und ich glaube noch, dass er so ist, wie er sagt, dass er ist. Bonhoeffer, das ist mein Schlusszitat, hat so gesagt, der saß im Knast, ne? Da kam er auch nicht mehr raus. So eine Gefängniszelle ist übrigens ein ganz guter Vergleich für die Adventssituation. Man wartet, hofft, tut dies und jenes, letzten Ende Nebensächliches. Die Tür ist verschlossen und kann nur von außen geöffnet werden. Wir machen jetzt einen Moment Stille und du kannst vielleicht dein Warten oder dein einfach in ein Gebet packen. Vielleicht sagst du, Gott müsste in mein Leben kommen, die Tür von außen öffnen. Oder du denkst an jemand anderen, wo Gott das tun müsste. Dann bete für diese Person oder für dich selbst. 1-2 Minuten und ich schließe das ab mit dem Gebet. Vater, wir denken an diese Leute, deren Namen wir kennen, die leiden. Und an die unseren eigenen Namen tragen. Wir bitten dich für Leute, die so ziemlich weit da unten sind und die nicht viel anderes können, als warten und hoffen, dass du irgendwann die Tür aufschließt und sie wieder nach oben führst und es wieder heller wird und deine Güte und deine Liebe und deine Treue nicht nur geglaubt wird, sondern auch erlebt. Und darum bitten wir dich um dein Erbarmen. Und danken dir gleichzeitig, dass du so bist. Selbst wenn wir das nicht glauben können, bist du immer noch so. Und wir danken dir für Lieder, die das transportieren. Für Menschen, die vor 2600 Jahren das geglaubt und erfahren haben bis heute. Und bitten dich, dass uns diese Hoffnung ansteckt und uns Kraft gibt. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.